Deutschlandfunk. Der Tag.
Ach, eigentlich würde ich heute gerne ja nur hierüber reden.
And I said to the boys before the game, I don't think it's possible, but because it's you, I think we have a chance. Because they are really mentality giants. It's unbelievable. And I'm really proud to be the manager of this team. It's unbelievable. But what they did tonight is so special. And I will remember it forever, 100%.
Kloppo wieder hat den Bock umgestoßen mit dem FC Liverpool. Einzug ins Champions League-Finale durch ein zauberhaftes 4:0 gegen den FC Barcelona mit Lionel Messi im Rückspiel nach einem 0:3 im Hinspiel. Keiner hat mehr einen Cent auf Liverpool gewettet. Selbst schuld, wer das Wunder von Anfield gestern nicht gesehen hat. Ich zum Beispiel, denn ich habe ja brav die Wahlarena geschaut. Deswegen reden wir darüber und nicht über Fußball. Das Duell der beiden Spitzenkandidaten vor der Europawahl von der EVP und von den Sozialdemokraten Weber und Timmermans. Aber viel ausführlicher reden wir hierüber.
Unsere Haltung ist und bleibt, wir wollen das Abkommen erhalten. Insbesondere um zu verhindern, dass der Iran in den Besitz einer Nuklearwaffe kommt. Das Nuklearabkommen ist zentral für das weltweite Nichtverbreitungsregime und auch für unsere nationale und auch unsere gemeinsame europäische Sicherheit.
Herr Außenminister Heiko Maas will also weiter festhalten am Atomvertrag mit dem Iran, obwohl die USA draußen sind und obwohl jetzt auch der Iran seinen Rückzug angekündigt hat. Sprechen wir drüber und zwar gleich aus zwei Perspektiven. In der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 8. Mai 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Alle verzweifelten Rettungsbemühungen haben also nicht gefruchtet. Genau ein Jahr nach den USA hat der Iran zumindest den Teilrückzug aus dem Atomvertrag angekündigt und die Europäer sind mal wieder zum Zuschauen verdammt. Jetzt ist Bettina Klein, unsere weltpolitisch kundige Korrespondentin in Brüssel, in der Leitung. Bettina, Europa hat nach dem Rückzug der USA nicht geliefert. Das ist der Vorwurf der Iraner. Da frage ich mich, wie hätte Europa, und mit Europa meine ich natürlich die EU, denn liefern können überhaupt?
Gute Frage, ne? Also was sich Teheran offenbar vorgestellt hat, ist, dass man sich wirklich sehr viel stärker gegen die USA positioniert hätte und gesagt hätte, das interessiert uns nicht, diese Sanktionen, die da kommen. Und wir stehen sozusagen mit uneingeschränkter Solidarität, um mal dieses schöne Wort zu verwenden, an der Seite des Iran. Das ist nun aber leider politisch nicht der Fall. Denn bei vielen Kritikpunkten, die die USA immer wieder anbringen, also was ist mit dem ballistischen Raketenprogramm, was ist mit der Unterstützung der Terrororganisationen in der Region, die alle nicht zu dem Atomdeal dazugehören, aber die ja der Anlass sind oder zum Anlass genommen werden, jetzt sozusagen da auf die Barrikaden zu gehen, da stimmt die Europäische Union ja zu. Die Europäische Union sagt aber nur, okay, das ist alles nicht Teil des Abkommens, aber an dem Atomabkommen sollten wir zumindest festhalten.
Tja, was ich ja bemerkenswert fand, jetzt hat sich der Iran ja ganz gezielt die EU rausgepickt, denn Kritik an Russland und China, die ja auch Teil des Vertrages sind und auch am Vertrag festhalten wollen, wie die EU, davon war nichts zu hören, sondern es ging ganz klar gegen die EU. Woran liegt das? Wie erklärst du dir das?
Ja, das habe ich irgendwie von Anfang an schon befürchtet, dass die Europäische Union jetzt quasi zwischen dem Iran und den USA steht. Also quasi auch, was die Werte angeht, zwischen dem ja immer noch transatlantischen Verbündeten und dem Iran, einem Staat, dem man nun sehr viel vorwerfen kann, aber sicherlich nicht, dass es ein demokratischer Staat im Sinne der Europäischen Union ist. Und es gab die letzte Schlussfolgerung, heißt das ja immer so schön, wenn sich die Außenminister auf eine gemeinsame Position verständigen. Die letzten waren vom 4. Februar, also jetzt noch gar nicht so lange her, 3 Monate ungefähr. Da haben die europäischen Staaten eine 12-teilige Erklärung verabschiedet. Und da geht es natürlich auch nochmal darum, wir wollen also weiterhin an diesem Aktionsplan festhalten. Und wir bedauern, dass die Vereinigten Staaten eben dort ausgestiegen sind. Wir wollen eben weiterhin an der Aufhebung von Sanktionen festhalten. Aber dann kommt schon sehr, sehr bald, ich zitiere mal Punkt 6, der Rat zeigt sich besorgt angesichts der wachsenden Spannungen in der Region und der Rolle Irans. Punkt 7. Der Rat hat ernste Bedenken hinsichtlich der militärischen Beteiligung Irans in Syrien. Punkt 9. Der Rat ist zutiefst besorgt über die Aktivitäten Irans im Zusammenhang mit ballistischen Raketen. Punkt 10. Der Rat ist tief besorgt über die feindseligen Aktivitäten Irans im Hoheitsgebiet mehrerer Mitgliedstaaten.
Und so weiter. Es gab also immer das Aber aus der EU sozusagen.
Auf jeden Fall. Ja. Also man hat ja versucht, sozusagen beides zu machen, zu sagen, diese Art Schizophrenie eigentlich beinahe aufrechtzuerhalten, zu sagen, wir erkennen die Kritik an und wir finden das auch alles ganz furchtbar, aber bitte, wir wollen an diesem Atomdeal festhalten.
Okay, aber kann man denn der EU oder würdest du als Brüssel-Korrespondentin, die das Ganze beobachtet, der EU in dieser Causa denn einen Vorwurf machen? Konnte denn die EU anders handeln?
Also was ich der EU höchstens vorwerfe, ist, dass man immer die Dinge, wie sie sind, etwas geschönt darstellt. Weil ich glaube, das können wir uns alle nicht mehr leisten. Also wo ich sozusagen persönlich auch ein Problem mit habe, wenn immer diese tollen Propagandameldungen losgelassen werden, nach dem Motto, wir haben jetzt diese tolle Zweckgesellschaft und damit werden wir alles retten. Das ist natürlich mitnichten der Fall. Und das
also war diese Zweckgesellschaft
auch klar. Und etwas mehr, genau, etwas mehr Realitätssinn auch in den öffentlichen Äußerungen wäre mir lieber und würde ich auch für sinnvoller halten.
Das heißt, das war von vornherein zum Scheitern verurteilt, diese Zweckgesellschaft, mit der man die Zahlungssanktionen umgehen sollte, der USA
sozusagen. Genau, also ich will nicht sagen zum Scheitern verurteilt, aber es war vollkommen klar, dass das kein Gegengewicht, kein wirkliches Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten bilden konnte. Die wichtigen Firmen in Europa haben von Anfang an gesagt, wenn wir uns unterscheiden sollen zwischen dem Handel mit den USA und dem Iran, entscheiden wir uns natürlich für den Handel mit den Vereinigten Staaten, weil der um Vielfaches größer ist. So. Von daher war schon vollkommen klar, das wird ein sehr begrenztes Mandat haben. Im September hieß es dann von Federica Mogherini, die hatte sich geäußert am Rande der UNO-Vollversammlung in New York, in wenigen Tagen werden wir schon bekannt geben, diese neue Zweckgesellschaft, Special Purpose Vehicle. So. Dann dauerte es bis Ende Januar. Ja, nun haben sich die drei Signatarstaaten darauf verständigt. Wir haben jetzt Anfang Mai und das läuft immer noch nicht. Jetzt kann man sagen, gut, die brauchen einfach ein bisschen mehr, vielleicht Ende des Jahres. Aber ich würde mir einfach wünschen, da etwas mehr Ehrlichkeit etwas reinzubringen und eben auch mit dazu sagen, wir haben an der Grundsatzproblematik der Rolle des Iran in der Region können wir nichts ändern. Da appellieren wir zwar, ich habe gerade ein paar Schlussfolgerungen vorgelesen, mehr können wir dadurch tun.
Tja, jetzt sagen natürlich viele wieder, das ist mal wieder ein Symptom dafür, dass die EU ein außenpolitischer Zwerg ist. Ich denke mir auf der anderen Seite nur mal umgekehrt gedacht, wenn jetzt nicht die USA, sondern die EU gesagt hätte, wir steigen aus und belegen alle mit Sanktionen, die mit dem Iran Geschäfte machen und auf einmal stünde die USA da und müsste versuchen, dieses Vertragswerk zu retten. Wären die dann nicht genauso im Prinzip verloren gewesen wie jetzt die EU?
Ja, vielleicht. Ich meine, was man Europa bisher nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht versuchen, sozusagen hier sich aufzustellen. Aber es scheitert ja eben auch immer wieder daran, dass man eben nicht mit einer wirklichen Stimme spricht. Was ich gerade vorgelesen habe, ist eigentlich ein Gegenbeispiel dafür, denn eine so detaillierte, klare Stellungnahme, kommt nicht so häufig vor. Nur Europa hat eben, anders als die Vereinigten Staaten, keine Möglichkeiten, das, was sie sagen und ihre Drohgebärden militärisch zu unterfüttern. Das ist einfach nicht die Strategie und das ist nicht die Realität. Und deswegen spielt die Europäische Union in der Region keine Rolle als ein wirklicher strategischer Akteur. Das ist allen bekannt. Die Europäische Union hat einen anderen Ansatz dabei. Vielleicht wird sich in Zukunft etwas ändern, wenn wir auch einen anderen auswärtigen Dienst haben, wenn er mehr Kompetenzen bekommt und so weiter. Man sich vielleicht auch mehr auf die wirklich wichtigen Schwerpunkte fokussiert und sich nicht auf die ganze Welt fokussiert, sondern eben meinetwegen auf Iran, Türkei, Russland, China, wie auch immer, und sagt, das sind die großen Brocken, wo wir uns positionieren müssen und dann vielleicht auch mal mit einer Mehrheitsentscheidung. Aber es ist ein interessantes Gedankenspiel, sich das mal andersherum vorzustellen. Man muss ja auch dazu sagen, dass die Kritik in den USA viel älter ist als Trump, die Kritik an diesem Joint Comprehensive Plan of Action.
Die Republikaner waren im Prinzip immer dagegen. Na, das muss man sagen, unabhängig, und auch die alten Republikaner, nicht nur die Trump-Republikaner.
Ja, also jetzt vielleicht nicht alle hundertprozentig, aber es war klar, dieser Aktionsplan heißt nicht Vertrag, sondern Aktionsplan, weil das den damaligen Präsidenten Obama befähigt hat, das eben mit einem exekutiven Federstrich zu unterschreiben, und der Kongress war außen vor, weil er befürchtet hatte, zu Recht, damals waren beide Häuser von den Republikanern dominiert, dass er da niemals eine Mehrheit dafür bekommen wird, weil es eben große Bedenken aus den genannten Punkten gibt, weil so vieles eben nicht in diesem Atomdeal drin steht, und nur unter dieser Bedingung hatte der Iran sich damals bereit erklärt, das Ding zu unterschreiben.
So, jetzt haben die USA einen Flugzeugträger in die Region geschickt. Bettina, man muss dazu sagen, ich frage dich das jetzt, weil du bist auch jenseits des großen Teichs sehr bewandert, bist eine sehr kundige US-Expertin. Du weißt, Trump wollte immer einen Krieg vermeiden in der Region. Der wollte die Truppen aus der Region rausholen. Macht das ja jetzt auch in Syrien. Und jetzt schicken Sie einen Flugzeugträger hin? Gibt es da jetzt möglicherweise doch wieder eine militärische Konfrontation? Wie passt das zusammen?
Ja, man fragt sich, wer das Sagen hat. Und vieles von dem, was Trump ja im Wahlkampf geäußert hat und was er immer wieder bei Twitter zum Besten gibt, steht ja immer mal im völligen Widerspruch zu den eigentlichen Handlungen. Im Guten wie im Schlechten, muss man sagen. Man weiß, dass John Bolton, der Sicherheitsberater, eine starke Stimme ist im Weißen Haus, der schon immer eher zu den Hardlinern gehört hat. Wer da im Augenblick alles noch mit dazukommt, ist nicht so klar absehbar. Man weiß, ein James Mattis hat Ende des Jahres das Kabinett verlassen, der Verteidigungsminister, der aus Protest zurückgetreten ist, nachdem man sich eben aus Syrien und Afghanistan angeblich auch zurückziehen wollte. Es gibt immer so ein bisschen die Theorie, wenn es schwierig wird in der amerikanischen Innenpolitik, dann hilft ein schicker Militärschlag draußen, sage ich jetzt mal ganz böse, weil das die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und wir sehen ja mit dem Mueller Report und dem Ringen mit dem Kongress im Augenblick, dass sich da möglicherweise eine Schlinge zuzieht. Könnte sein. Das ist eine Vermutung. Auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, es gab ein wichtiges Datum jetzt gerade am 2. Mai, wo eben eine Ausnahmeregelung, die die USA noch zugelassen haben, nämlich, dass der Iran noch weiterhin für 6 Monate eben jetzt bis Anfang Mai Öl exportieren durfte an bestimmte Staaten. Dazu gehörte China, aber auch Italien. Diese Ausnahmeregelung ist jetzt abgelaufen. So, und jetzt wird sozusagen dieser ganze Kampf ums Öl sich nochmal möglicherweise verschärfen. Es gab eben auch die Vermutung, als das angekündigt wurde von der US-Regierung, was ist mit der Straße von Hormuz? Das ist eine wichtige Straße für die Schifffahrt, für die internationale, wenn der Iran dort blockiert, um eben US-Schiffen dort die Durchfahrt zu verwehren, dann hat das eben Eskalationspotenzial. Ich glaube, das hat eben auch sehr jetzt mit dazu beigetragen, dass man sich dort auch militärisch aufstellt und auf mögliche Auseinandersetzungen vorbereitet, die wie gesagt eben mit dieser ausgelaufenen Ausnahmeregelung zu tun haben, was die Ölexporte angeht. Und das ist ja auch ein Teil dieser Sanktionen, die die USA wieder aufgelegt haben, die jetzt quasi wieder voll im Voll greifen.
Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass Europa wieder Zaungast ist. Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen.
Ja, gezwungenermaßen im Augenblick jedenfalls. Aber vielleicht kommt es ja auch gar nicht so. Ich meine, das ist ja, die Diskussionen fangen jetzt erst an. Der Iran hat will einen Teil des Abkommens aussetzen und hat den anderen 60 Tage Zeit gegeben. Vielleicht gibt es da Verhandlungen und wir hören aus Paris und London natürlich auch schon, wenn der Iran sich nicht mehr an diesen Deal hält, dann halten wir uns auch nicht daran und dann werden wir als Europäer eben auch Sanktionen verhängen und dann sind wir wieder bei am Anfang.
Danke, Bettina.
Gerne.
Ja, hallo.
Guten Tag, Katayun Amipur. Schönen guten Tag, ja. Philipp May vom Deutschlandfunk am Apparat. Kommen wir einfach erstmal zur Datenbasis ganz kurz. Sie sind Deutsch-Iranerin und Professorin für Islamwissenschaften an der Uni Köln.
Ja.
Wunderbar. Und Sie sind jetzt gerade aus dem Iran zurückgekommen.
Genau, am Freitag.
Am Freitag, gut. Also, Sie kennen die Situation da jetzt ganz genau aus erster Hand. Die Sanktionen sind durch die USA massiv verschärft worden, schon seit einiger Zeit. Spüren das die Menschen?
Die spüren das ganz gewaltig. Die spüren das sogar schon sehr, sehr lange. Sie haben es gerade erwähnt, ich bin jetzt am Freitag aus Iran wiedergekommen. Wir haben da eine Exkursion gemacht mit Studierenden der Uni Köln und sind sehr viel rumgekommen im Land. Und wenn man mit Studierenden unterwegs ist, dann hat man ja auch sehr viel Kontakt zu Studierenden, zu Menschen diesen Alters. Und im letzten Jahr war ich auch 4-mal in Iran und konnte so wirklich sehen, wie es sich von Mal zu Mal verschlechtert hat. Mhm. Von Januar bis Juli bis Oktober bis Dezember. Die Menschen haben einfach kein Geld mehr im Portemonnaie. Letzte Woche sind die Preise für Nudeln erhöht worden. Da haben die Studenten angefangen zu protestieren und gesagt, wir essen doch sowieso schon nur noch Nudeln mit Ketchup oder Nudeln mit Butter. Was wollen wir denn jetzt essen? Alles andere können wir uns eh schon nicht mehr leisten.
Okay. Und die Studenten, wen machen Sie für die Misere verantwortlich? Die USA oder die eigene Führung vor allem?
Das ist unterschiedlich. Also ich glaube jetzt im Moment tatsächlich auch ganz stark die USA, weil man in Iran natürlich argumentiert, und zwar nicht nur offiziell, sondern eben auch die Studierenden, die Leute, die ja sehr viel Zugang haben zu nicht offiziellen Informationen, also zu nicht staatlichen Informationen. Man kann sich ja in Iran über Satellitenfernsehen, über die ganzen Informationsdienste, ist man schon sehr, sehr gut informiert über das, was in der Welt passiert. Und dort wird natürlich argumentiert, dass Iran den Atomwaffensperrvertrag ja nicht verletzt habe. Das, was Trump gesagt hat im Nachhinein, dass nämlich Iran keine konstruktive Rolle im Nahen Osten spielen würde, damit hat er zwar recht, aber das steht ja so nicht im Vertrag drin. Das wurde von den Iranern ja auch nicht gefordert. Und die Behörde, die Iran kontrolliert in Wien, die sagt nach wie vor, und zwar bis heute, dass sich Iran an alle Bestimmungen des Vertrages gehalten hat und alles erfüllt hat, so wie sie es erfüllen sollten.
Mhm. Gut, das sagen auch die Europäer. Jetzt ziehen sich die Iraner trotzdem zurück. Wie sehen denn die Iraner die Europäer? Geben sie den Europäern eine Mitschuld für die Situation?
Naja, sie sagen halt, dass die Europäer nicht mächtig genug sind. Und das war auch etwas, was ich vor Monaten in Iran gehört habe. Also als die Europäer dann gesagt haben, gut, wir werden uns jetzt was überlegen, damit wir das noch retten, damit wir quasi das auffangen, was jetzt durch die USA nicht mehr möglich ist, durch die Aufkündigung der USA, da hat man schon damals in den Cafés und im Taxi gelächelt und gesagt, ja, wie wollen die das denn machen? Mhm. Welcher deutsche Unternehmer, der so unter Druck gesetzt wird und dem ja ziemlich klipp und klar gesagt wird, wenn du mit Iran Handel machst, dann kannst du dein USA-Geschäft vergessen. Welcher deutsche Unternehmer würde das denn eingehen, dieses Risiko? Mhm. Und wie soll eine Bank ausgestattet sein, damit die das alles auffangen kann und abfangen kann, was jetzt an Krediten nicht mehr gewährleistet werden kann? Und das ist ja letztlich auch passiert. Die Europäer haben sich ja durchaus bemüht, das unterstellt man ihnen gar nicht. Aber sie sind einfach nicht stark genug, nicht kräftig genug, dem wirklich was entgegenzusetzen. Und das haben wir jetzt ja gesehen. Also es ist gut, es wird registriert, man versucht da was, man hat sich da einigermaßen hintergeklemmt, aber es kommt nun mal nicht an. Und so langsam hat Iran keine Devisen mehr. Die wirtschaftliche Situation wird einfach immer schlimmer. Die Währung befindet sich mehr oder minder im freien Fall. Man hat sich jetzt bemüht, das aufzuhalten. Aber man konnte im Januar letzten Jahres noch einen Euro für 4.500 Tuman tauschen. Inzwischen sind es 15.000. Das ist natürlich Wahnsinn, was da an Geld nicht mehr vorhanden ist bei den Menschen.
Und von den Russen und von den Chinesen, die haben ja keine Kredite abbekommen. Die sind Verbündete, muss man dazu sagen, von Iran, also auch über den Atomwaffenvertrag hinaus. Wie helfen die? Helfen die denn?
Naja, man hofft, dass die einiges an dem Geschäft übernehmen, aber ganz offensichtlich reicht es ja nicht. Sonst würde Rouhani jetzt nicht hingehen und den Druck so erhöhen. Denn das sind ja relativ heftige Maßnahmen, die er da angekündigt hat. Man geht zwar davon aus, dass er das gar nicht umsetzen kann, weil Iran zum Beispiel eine der Maßnahmen wäre, dass Iran sich nicht mehr an die Vorgabe hält, dass sie alles, was über 300 Kilo angereichertes Uran hinausgeht, was sie selber anreichern, dass sie das verkaufen würden. Jetzt hat er gesagt, er macht das nicht, aber die Insider, er würde sich daran nicht mehr halten, aber Insider sagen, Iran hat überhaupt kein Uran mehr als das, was ihm sowieso zugestanden ist. Also insofern ist das alles schon auch ein bisschen Bluff.
Ja, aber dann kann man merkt, wenn ich ganz kurz da einhaken kann, dann kann man ja schon fast sagen, also bis hierhin hat der Atomwaffenvertrag total gut funktioniert, weil die haben wirklich ihr Uranarsenal dezimiert und das ist nicht mehr da erstmal, die sind zurückgeworfen.
Absolut, der hat ganz hervorragend funktioniert. Deswegen fragt man sich ja auch, warum Trump so dumm war, ihn auszusetzen. Mhm. Und wie gesagt, also das, was die Iraner machen sollten, das haben sie eingehalten. Und das war sicherlich, hat das zum Frieden in der Welt beigetragen. Denn das Problem ist ja nicht wirklich, dass Iran einen Angriffskrieg starten würde, wenn sie denn tatsächlich die Atombombe hätten, sondern dass die Nachbarn aus Sorge um eine mögliche iranische Atombombe dann tatsächlich mit einem Wettrüsten beginnen würden im Nahen Osten. Die Saudi-Arabien wird sich nicht gefallen lassen, dass Iran eventuell, was Iran ja immer bestritten hat, aber vielleicht auf dem Weg zur Atombombe ist, dann würden sie auch haben wollen. Und ein Wettrüsten im Nahen Osten in der gegenwärtigen Situation, das kann sich eigentlich keiner wünschen. Mhm. Deswegen haben sich ja von Anfang an die Europäer an den Kopf gefasst und die Iraner natürlich auch und gesagt, wieso macht Trump das? Wie kann man hingehen und so idiotisch agieren, wie er agiert hat?
Ja, jetzt haben Sie ganz am Anfang schon gesagt, die ungute Rolle, was ja der Grund war jetzt letztendlich, warum Trump trotzdem das gemacht hat, den Atomwaffenvertrag aufgekündigt hat, die der Iran spielt. Eben, dass er im Prinzip in jedem Krieg in der Region seine Hände im Spiel hat über diverse Verbündete. Dass der Iran ballistische Raketen entwickelt. Was verspricht sich der Iran denn davon?
Nun, der Iran sichert sich seine Einflusszonen. Das sind nicht einfach nur Kriege, sondern Iran will da seine Hände im Spiel haben, um sich selber auch zu sichern. Nehmen wir das Beispiel Islamischer Staat im Irak. Iran hat den Islamischen Staat im Irak ganz massiv gekämpft. Aber unter anderem natürlich auch deswegen, weil Iran weiß, dass sie das nächste Ziel eines sogenannten Islamischen Staates sind. Also wenn jemand als Heretiker gilt für einen Islamischen Staat, dann ist es die Islamische Republik Iran, die schiitische Islamische Republik Iran. Also zum Teil vertritt man da einfach die eigenen Interessen und zum Teil aber auch wirklich auf relativ defensive Weise. Den Krieg, den sie im Irak mitgeführt haben, das ist in dem Sinne, war das ein Verteidigungskrieg gegenüber möglichen Angriffen und Übernahmen durch den sogenannten Islamischen Staat.
Mhm. Und das wird, wir wissen, der Iran ist eine sehr junge Bevölkerung, die ja auch sehr kritisch ist. Das haben wir ja bei den Wahlen zum Beispiel 2009 gesehen. Das wird auch anerkannt, auch von den jungen Studenten, mit denen Sie ja über Ihre Studenten jetzt auch viel in Kontakt waren.
Ja, wissen Sie, es gibt verschiedene Dinge, die an der eigenen Regierung kritisiert werden und die aber natürlich auch an der amerikanischen Regierung kritisiert werden. Der eigenen Regierung wirft man zum Beispiel vor, dass sie sich mehr um die Palästinenser sorgt als um die eigene Bevölkerung. Also es kommen immer noch wahnsinnige Gelder zur Unterstützung der Hamas und der Palästinenser fließen nach Palästina. Und da hört man auf den Demonstrationen immer wieder, warum kümmert ihr euch nicht mal um uns, anstatt um die Leute, die da so dermaßen weit weg sind. Also es sind schon, man weiß auch, dass viele Probleme hausgemacht sind. Es gibt ja sogar Wirtschaftswissenschaftler in Iran, die auch noch reden und schreiben in den Medien tatsächlich, die sagen, also wir kämen auch mit den Sanktionen eigentlich klar, wenn nicht so viel Korruption und Misswirtschaft in diesem Lande herrschen würde. Und wenn nicht Ahmadinejad den Karren so dermaßen in den Dreck gefahren hätte.
Der Hardliner-Präsident.
In seiner Amtszeit. Der Vorgänger von Rouhani. Also da ist man sich auch durchaus klar, dass das nicht alles nur auf die USA zu schieben ist. Aber es ist natürlich auch klar, die jungen Menschen sehen, dass natürlich Trump den Falken in Iran in die Hände spielt. Diese Falken haben schon immer argumentiert, man könne den USA nicht vertrauen, man kann keine Verträge mit denen schließen. Die Wollen sind letztlich nur daran interessiert, dass Iran zugrunde geht. Und da liefert Trump den Falken tatsächlich ganz gute Argumente für im Moment. Und ich habe das immer wieder gehört in den letzten Wochen und Monaten, dass Leute gesagt haben, also unter Ahmadinejad ging es uns wirklich besser. Und wenn man dann gesagt hat, ja mein Gott, aber dieser, so ein Idiot, an der Macht, das kann doch wirklich keiner wollen, da gucken einen die Leute erstaunt an und sagen, also hör mal, am Ende zählt aber doch wirklich, wie viel Geld wir im Portemonnaie haben und wie oft wir Fleisch kaufen können in der Woche. Im Zweifel gar nicht mehr, im Zweifel tun wir das jetzt noch einmal im Monat. Also das sind einfach die ökonomischen Fakten, die für die meisten entscheidend sind. Und da ist es, ja, also das ist so etwas, was ich durch die studierende Generation zieht, ich habe das mit den Nudeln eben erwähnt, bis zu Eltern, die nicht mehr wissen, wie sie ihren Kindern die Schuhe besohlen sollen bei diesen Preisen.
Hat man in der Region gar keine Angst vor einem Krieg jetzt mit den USA, wenn man hört?
Doch, hat man in der Tat. Also man ist tatsächlich auch so weit zu sagen, man traut Trump inzwischen alles zu, weil das nicht mehr von Ratio bestimmt ist, wie er agiert. Und insofern hat man durchaus diese Sorge. Und es kommen ja auch immer wieder diese Töne, dass es dann heißt, das iranische Volk würde sich erheben und man müsste nur mal so ein bisschen an Unterstützung liefern. Also das, was Trump und auch Bolton immer mal so von sich geben, das ist schon, das hören die Leute mit sehr viel Sorge und sehr viel Beunruhigung.
Frau Amirpour, vielen Dank für diese Eindrücke.
Sehr gerne.
Und wir kommen nochmal nach Brüssel zurück, denn da gab es ja eine Premiere gestern. Das TV-Duell der beiden Spitzenkandidaten für die Europawahl, die Wahlarena im deutschen Fernsehen der ARD, der Niederländer Frans Timmermans für die Sozialdemokraten, Spitzenkandidat. Und für die EVP ist das bekanntermaßen ein deutscher Niederbayer, Manfred Weber. Unser Volontär zurzeit im Brüsseler Studio, Kolja Unger, hat sich das gestern in voller Länge angesehen mit dem Notizblock, denn er hat heute dann auch für unsere Morgensendung in aller Ausführlichkeit darüber berichtet. Deswegen bin ich jetzt mit ihm verbunden in der Leitung. Hallo Kolja.
Hallo Philipp.
Fandst du, das war eine gelungene Premiere?
Ach, ich glaube, das war irgendwie so eine Art gemeinsames Europafest. Also da die beiden Spitzenkandidaten gefühlt, auch die Moderatoren und das ganze Publikum war sich total einig. Man hatte dann, es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass noch Sektgläser gereicht wurden und am Ende die Europahymne gespielt wurde. Es gab kaum Themen, wo man unterschiedlicher Meinung war, nur so in Nuancen.
Ja, genau das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Ich habe es auch gesehen, habe die ganze Zeit auch immer so ein bisschen bei Twitter, wie man das heutzutage macht, nebenbei geguckt. Eine ganz klare Uneinigkeit gab es beim Thema, die habe ich auch jetzt direkt rausgesucht, CO2-Steuer. Da war es ja auffällig, großes Thema bei uns ja sowieso. Ich spiele es mal kurz ein.
Bitte, man muss sehen, dass diese CO2-Steuer sich allgemein gut anhört, aber sie heißt höhere Spritpreise und höhere Heizölpreise für die Ärmeren in der Gesellschaft. Und deswegen kann es nicht sein, dass wir das über Steuern lösen. Ich sage, ich will Innovation. Ich bin selbst Umweltingenieur von meiner Qualifikation. Ich will neue Produkte, ich will neue Technologien.
Aber wir brauchen unbedingt schnell eine CO2-Steuer auf der europäischen Ebene. Unbedingt, sehr schnell. Ich würde dann sagen, wenn uns das nicht gelingt auf der europäischen Ebene, dann werden Mitgliedstaaten das individuell machen. Und das wäre sehr schlecht für unsere Wirtschaft und auch für Nachhaltigkeit. Wir müssen das zusammen machen als Europäer.
Tja, hat man schon gehört, Franz Timmermans der Zweite kriegt Applaus in Köln. War ja eigentlich kein Heimspiel für ihn. Wenn man Manfred Weber sagt, ist er ein deutscher Kandidat. Hat er sich besser verkauft als Weber, würdest du das sagen?
Nee, er hat auf jeden Fall mehr versucht, sich zu profilieren als Weber. Ich glaube, weil er vielleicht sogar noch ein bisschen weniger bekannt war. Bei dem Punkt eben mit der CO2-Steuer, da hatte ich auch das Gefühl, naja, ich meine, er war die ganze Zeit schon Vizekommissar. Man hätte auch in dieser Position mehr darauf drängen können. Eigentlich waren sich aber im Grunde, vielleicht jetzt nicht beim Punkt CO2-Steuer, aber doch beim Punkt gemeinsame europäische Steuern, die beiden recht einig, nur werden solche europäischen Steuern selten durchgesetzt. Also mich hat er an dem Punkt nicht überzeugt.
Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie du es siehst, man hatte ganz oft das Gefühl, sie sagen, was sie wollen und haben Missstände benannt. Ich hatte immer das Gefühl, können die denn wirklich in ihrer Position, wenn sie dann im EU-Parlament gewählt worden sind, wirklich was ändern? Oder hat es nicht auch so ein bisschen das Dilemma aufgezeigt, dass letztendlich die Durchsetzungskraft in dieser EU dann eben doch häufig bei den Nationalstaaten liegt?
Ja, es ist kompliziert. Ich denke mal, dass das Parlament so langsam auch versucht, mehr Einfluss zu gewinnen, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass es interessanter wird, also dass mehr Aufmerksamkeit dahin kommt. Also ich denke, dass sich auch bei dieser Wahl deutlich mehr Europäer mit Europa beschäftigt haben als zuvor.
Mhm. Die Fragen des Publikums, die fand ich eigentlich recht munter. Es gab ja gar keine Fragen der Moderatoren, sondern es waren immer die Publikumsfragen.
Ja, dadurch hat es so ein bisschen so, wie man sich auch so diese amerikanischen Townhall-Diskussionen vorstellt, ne? Also dieses Publikum sollte ja eigentlich ein bisschen paritätisch die Gesamtbevölkerung, die gesamtwahlberechtigte Bevölkerung widerspiegeln. Ich hatte aber eigentlich eher den Eindruck, das waren sehr so linksliberale Leute, die eigentlich gar nicht so wirklich europakritische Fragen gestellt haben. Also ich meine, wenn die alle zur Wahl gehen, dann sieht es eigentlich ja ganz gut für das pro-europäische Lager aus, denke ich.
Also jetzt mal auf Deutsch, aus der deutschen Brille formuliert, es fehlte so ein bisschen der tendenzielle AfD-Wähler da in dem Spektrum.
Also ich habe da keinen tendenziellen AfD-Wähler so rausgehört, sondern die Fragen gingen eigentlich eher danach, mehr Klimapolitik, mehr Geschlechtergerechtigkeit, mehr Rechte für Geflüchtete und das sind alles keine AfD-Positionen und es waren auch alles proeuropäische Positionen, muss man auch sagen. Es wurde am Ende sogar gefragt, was kann ich machen, damit mehr Leute zur Wahl gehen, damit mehr Leute für Europa stimmen. Eine Frau wollte, dass man auch europäisch abstimmen kann, dass man nicht nur deutsche Parteien abstimmen kann als Deutsche. Das war ein sehr proeuropäisches Publikum.
Da wollte Weber ja auch nicht mitgehen. Da wollte Weber dann ja auch nicht mitgehen, ne?
Nee, an dem Punkt wollte Weber auch nicht mitgehen, weil dann ja die Volksnähe irgendwie doch fehlen würde. Und also die Listen sollten dann nicht in Brüssel abgestimmt werden, sondern The Horn.
Hat dich das dann weitergebracht in deiner Wahlentscheidung?
In meiner persönlichen Wahlentscheidung, ich glaube, da hat mich das vielleicht gar nicht so weitergebracht, sondern eher darin, ich weiß auch gar nicht, ob das der Punkt war, eine Wahlentscheidung da zu befördern, sondern erstmal überhaupt vor kurzem, da kannte ja selbst den Weber kaum jemand. Ich glaube, da war so eine Umfrage vor einem Monat vor der Wahl, kennt nur ein Viertel der Deutschen den wahrscheinlichen
27%,
nächsten Kommissions...
Ja.
27% nur den nächsten Kommissionspräsidenten. Also ich glaube, es ging auch darum, dass die beiden sich ein bisschen mehr profiliert haben, ein bisschen mehr Bekanntheit in der deutschen Bevölkerung sich gesucht haben. Ja.
Braucht man mehr solche Formate oder reicht es jetzt genau mit allen diesen?
Ich denke, dass es tatsächlich auch bei, weil es hier ja nicht wirklich um zwei Parteien geht, doch gar nicht schlecht ist, wenn man nochmal mehr Formate hat, bei denen sich dann auch die anderen Parteien zu Wort melden. Also jetzt am 15. Mai, hier ist dann auch wirklich hier in Brüssel um 21 Uhr bis 22.30 Uhr, da kommen dann 6 Spitzenkandidaten von 6 verschiedenen Fraktionen zusammen. Und ich denke mal, da wird es noch ein bisschen kontroverser werden.
Und das gucken wir uns dann auch wieder an. Vielen Dank, Kolja.
Auf Phoenix läuft es.
So, das war's. Wenn Sie was schreiben wollen, können Sie das tun, und zwar an dertag@deutschlandfunk.de. Morgen gibt's dann die neue Folge wieder mit mir. Um 17 Uhr steht sie zum Download bereit. Ich bin Philipp May. Also, bis morgen und tschüss.